Guten Abend und herzlich willkommen bei Links, Rechts, Mitte. Die Wirtschaft kracht, die Opposition wird unterdrückt, die Meinungsfreiheit ist längst Geschichte. Die Lage in der Türkei ist ernst. Deshalb hatten letzte Woche viele mit der Abwahl von Präsident Erdogan gerechnet, aber stattdessen hält er eine Woche vor der Stichwahl alle Trümpfe in der Hand. Das auch, weil ihm vor allem die Austro-Türken trotz allem die Treue halten. Warum lebt man in einem freien Land und wählt einen Autokraten? Wieso lehnen viele Migranten unsere Werte ab? Und was ist faul am Deal der EU mit den Impfstoffherstellern? Darüber sprechen wir heute und das sind meine Gäste. Ich begrüße die Herausgeberin des Express, Eva Schütz. Ihr macht vor allem die zunehmende Islamisierung unter Erdogan Sorgen. Viele Migranten, sagt sie, lehnen unsere Werte ab, wir müssen gegenlenken. Der türkischstämmige Politikanalyst Erjan Karaduman kann die Kritik am türkischen Präsidenten nicht nachvollziehen. Erdogan, sagt er, setzt sich für uns Türken ein. In Österreich sind wir hingegen immer Bürger zweiter Klasse. Gegen ihn liegen seit letztem Jahr zwei Haftbefehle in der Türkei wegen Präsidentenbeleidigung vor. Der Soziologe Kenan Güngör. Was Österreich tun kann, um seine Migranten besser zu integrieren, erklärt er uns gleich. Und ich begrüße den Chefredakteur der Presse am Sonntag, Christian Ulsch. Er sagt, egal wie die Wahl ausgeht, die EU kann sich schon einmal darauf einstellen, den Flüchtlingsdeal neu verhandeln zu müssen. Herr Ulsch, Sie sind nicht nur Chefredakteur der Presse am Sonntag, sondern auch Chef der Außenpolitikredaktion in der Presse. In den letzten Tagen haben Sie wahrscheinlich wie die anderen auch vor allem ein Thema gehabt, die Lage in der Türkei. Und die ist ja ernst. Die Wirtschaft kracht, die Inflation ist sehr hoch und die Regierung kennt eigentlich auch immer weniger Spaß im Umgang mit denen, die ihre Ansichten nicht teilen. Wenn sich so eine Situation auf Wechsel ergibt, wie wir die gesehen haben, warum wird die nicht genutzt? Was glauben Sie?
Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich eigentlich erwartet hatte, dass Erdogan nicht so gut abschneidet im ersten Durchgang. Also, dass eine Stichwahl zustande kommt, das war eigentlich zu erwarten. Aber den meisten Umfragen zufolge hätte das Ergebnis genau spiegelverkehrt sein sollen. Das heißt, dass Kılıçdaroğlu, der Oppositionsführer, vorangelegen wäre und Erdogan am zweiten Platz. Doch es kam umgekehrt. Die Gründe dafür, so im Nachhinein versucht man dann sozusagen Erklärungen für etwas zu finden, was man selbst nicht erwartet hat. Ich dachte mir auch, dass die Wirtschaft ein ausschlaggebender Faktor ist. Erdogan ist es aber gelungen, ganz offensichtlich seine Stammklientel anzusprechen. In den Erdbebengebieten
war das ist ja das Interessante, oder? In den Erdbebengebieten war die Kritik besonders laut, man gesagt hat, auch Kritik an den Regierungsmaßnahmen, dann bei den Hilfsmaßnahmen und hat sich gedacht, dass dort möglicherweise der Aufschlag gegeben wird. Jetzt war er aber dort eigentlich besonders stark.
Ja, war dort besonders stark. Eine Kollegin von mir, die Duja Oetzger, war auf Reportage auch in den Erdbebengebieten, die hat uns auch das geschrieben in einem Bericht. Ich glaube, dass die Loyalitäten, die Erdogan geknüpft hat, im Laufe der letzten 20 Jahre sehr stark sind, dass es so etwas gibt, so eine Art Treuebonus. Es gibt breite Bevölkerungsschichten, die ihm dankbar sind, noch nachträglich für eine wirtschaftliche Entwicklung.
Die jetzt im ersten Jahrzehnt ganz gut war.
Im ersten Jahrzehnt hat das gepasst. Manche denken vielleicht, weil er auch natürlich auch betrieben hat, einen Kult des starken Mannes, dass er jetzt der Richtige ist, um die Türkei noch mal aus der Krise zu führen. Also es gibt ein ganzes Bündel an Begründungen. Und da muss man natürlich auch sagen, dass die Wettbewerbsbedingungen letztlich natürlich nicht fair sind. Also es gibt natürlich eine stärkere mediale Unterstützung für Erdogan. Gerade im Finish dieses Wahlkampfs ist er mit Vorwürfen gekommen, dass die PKK, also die kurdische Terrororganisation, den Oppositionsführer unterstütze. Mir ist aufgefallen, auch bei hiesigen Türken, wenn man mit ihnen gesprochen hat, dass das verfangen hat. Mhm.
Jetzt ist es so, dass am nächsten Sonntag die Stichwahl ist, die für sich, kann man sagen, ja auch eine Überraschung ist. Noch vor einigen Jahren hätte niemand geglaubt, dass Erdogan in eine Stichwahl muss. Wäre alles andere als ein Sieg Erdogans für Sie eine Überraschung jetzt, im Unterschied zu vorher?
Ja, ich meine, jetzt haben wir mehr als Umfragen. Jetzt haben wir das Ergebnis des ersten Wahldurchgangs. Und im ersten Durchgang hätte Erdogan beinahe schon gewonnen. Er hat 49,5%. Ich glaube, dass es für ihn nicht schwer sein wird, die restlichen 0,5% zu holen. Zumal der dritte Kandidat, Sinan Oğan, ein Nationalist ist. Ich glaube, dass Erdogan es leichter hat, dieses Klientel anzusprechen. Dann hat möglicherweise auch die Opposition Probleme, nach dem für viele enttäuschenden Resultat überhaupt noch zu mobilisieren.
Frau Schütz, diese Wahl wurde zur Schicksalswahl hochstilisiert. Das passiert ja bei vielen Wahlen, auch und gerade unter im Ausland lebenden Türken. In Österreich kam es zu einer Rekordwahlbeteiligung. Ist dieser rege Beitrag zur türkischen Demokratie in Österreich nicht auch ein Grund zur Freude?
Naja, man kann sicher hinterfragen, ob Menschen, die nicht mehr in diesem Land leben, mitbestimmen sollen, was in diesem Land passiert. Also wir haben ja viele Türken, die in Österreich leben, die zum Teil auch...
Aber Auslandsösterreicher haben auch ein Wahlrecht. Also.
Schon, aber das sind ja Menschen, die die türkische Staatsbürgerschaft sozusagen noch immer haben, die österreichische nicht annehmen, jetzt aber nicht mehr dort wirklich tatsächlich ihr alltägliches Leben verbringen und trotzdem mitpartizipieren an den türkischen Wahlen. Ich glaube, da kann man schon ein bisschen hinterfragen, ob das Sinn macht, ganz egal, wen sie wählen, ob das Sinn macht, in einem Land, für ein Land oder eine Wahl mitzubestimmen, in dem ich nicht eigentlich mein alltägliches Leben verbringe. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt einen großen Ausschlag gegeben haben bei dieser Wahl.
Aber es ist natürlich trotzdem eine interessante Zahl. Die Austro-Türken haben mehrheitlich für Erdogan gestimmt. Das waren 72%. Einen höheren Wert gab es nur in Belgien.
Ja, in Deutschland war er lustigerweise oder war er interessanterweise doch um einiges niedriger. Ja. Ich glaube, das sagt aus, dass die Menschen hier ein bisschen nach einer gewissen Identität suchen, sich dadurch, Erdogan sagt ja doch immer wieder, also eine Art Schutzpatron auch für im Ausland lebende Türken, wenn man hier in die Gesellschaft nicht, vielleicht noch nicht so integriert ist oder eben in einer sehr starken Community lebt, dass man sich dann sozusagen auf ihn verlassen kann, dass man vielleicht auch, wenn man nicht mehr in seiner Kultur lebt oder umgeben ist von einer anderen, auch ein bisschen stärker wieder zurückgreift auf das eigene Kulturgut, auf die eigene Herkunft, auf die eigenen Traditionen. Und ich glaube, das sieht man bei den Türken, die in Österreich leben und die dann für Erdogan stimmen, relativ gut.
Es scheint ja doch so etwas wie ein Innen-Außen-Problem zu sein. Von westlichen Beobachtern wird die Türkei und werden die Entwicklungen in der Türkei ja schon lange kritisiert. Die EU hat 2020 schon Demokratieabbau bemängelt. Die Bertelsmann-Stiftung stuft die Türkei als Autokratie ein. Und jetzt hat der Urheber, wenn man so will, dieser Entwicklungen diesen Erfolg. Was kann eigentlich Menschen in Österreich zu bewegen, diesem Mann diese Stimme zu geben? Weil aus der Umgebung, in der sie jetzt leben, gibt es diese Kritik, aber innerhalb dieser Umgebung stimmen sie trotzdem für den, der kritisiert wird.
Ich glaube, es ist noch immer ein gewisses National, also ein Nationalstolz. Sie sind in Österreich, sind hier vielleicht noch nicht so gut integriert, kommen vielleicht auch, finden manchmal Anfeindungen vor, fühlen sich manchmal ungerecht behandelt und das sicher auch nicht ungerechtfertigterweise. Und dadurch kommt man eher wieder in diese Gruppe zurück, von der man herkommt, wo man vielleicht die eigene Nationalität auch noch sieht. Und Erdogan setzt ja ganz stark darauf, auf dieses Wir-Gefühl, auch bezüglich der Religion. Und dann ist man vielleicht in seinen Werten wieder stärker verankert, weil man ja ohne dies eine gewisse Identitätskrise hat, eventuell, weil man eben in einem anderen Land lebt, aber dort noch nicht so ganz angekommen ist. Und das sehen wir, glaube ich, auch erste, zweite Generation, dass diese Integration ja nicht so funktioniert, wie wir uns das eigentlich auch oft vorgestellt haben. Und so, glaube ich, kommt das.
Herr Günger, Sie sind Soziologe und Sie gehören zu denen, die letzten Sonntag bei der Wahl eine Niederlage für Erdogan und einen Sieg für den Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu prophezeit haben. Jetzt wurden Sie eines Besseren belehrt. Was ist das? War da der Wunsch einfach, der Vater des Gedankens, wie so oft, wenn wir Europäer die amerikanischen Wahlen beurteilen? Also da hätte Trump ja zum Beispiel auch nie gewinnen können.
Also einen Job als Wahrsager werde ich vermutlich jetzt demnächst nicht mehr bekommen dafür. Aber ich glaube, ich unterscheide zwischen meiner politischen Position, aber auch der Analyse. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und Herr Ulz hat das schon angesprochen, die ganzen Umfragen. Und ich rede jetzt von 1,5 Jahren, die Längsschnittanalysen, die haben einen eindeutigen Trend gezeigt, auch von den Institutionen, die wirklich sehr seriöse Forschung machen und eigentlich immer gut gelegen haben. Und das ist bis heute nicht geklärt. Normalerweise der Trend war so eindeutig umgekehrt. Deswegen ist auch die Verwunderung, aber auch die Enttäuschung sehr groß. Und von außen kann man sich natürlich sehr, sehr stark nur auf diese Studien verlassen, diese Umfrageforschung verlassen.
Jetzt gibt es dann einige, die sagen, dass das so gegen diese lang anhaltenden Trends war, sei ein Hinweis darauf, dass möglicherweise bei den Wahlen nicht alles mit richtigen Dingen zugegangen ist. Glauben Sie das auch?
Also zwei Punkte, die ganz entscheidend sind. Also die Wahlbedingungen sind alles andere außer fair, und zwar Lichtjahre entfernt davon. Wenn Sie wissen, dass sozusagen der ganze Wahlkampf im Vorfeld schon ich rede nicht nur von der Wahlmanipulation möglichen, sondern im Vorfeld schon, dass eigentlich die ganzen 95% der ganzen offiziellen Fernseharena ist in der Kontrolle und im Einflussbereich von Erdogan. 95% der Medien. Und ich glaube, sonst kann man das auch nicht erklären. Warum, wenn ein Land, das in so einer veritablen Wirtschaftskrise ist, wo auch AKP-Wähler diesen Einkommensverlust massiv spüren, nach so einem Erdbeben, wie wir ihn haben, warum er trotzdem diese Punkte bekommt. Und das lässt sich wirklich nur erklären. Und das gibt es eine interessante Studie, die jetzt gerade rausgekommen ist. Knapp 90% aller AKP-Wählerinnen schauen eigentlich nur AKP-nahe Kanäle. Und das heißt, sie suchen nicht danach, sondern wenn sie dann Fernseher anmachen, sehen sie nur diese Kanäle und die sind sehr propagandistisch. Und das heißt, sie haben keine Möglichkeit, sich ein anderes Narrativ zu bedienen.
Okay. Das ist jetzt das Narrativ, wenn man so will, das Innertürkische. So ist das Medienverhalten und der Medienkonsum und so sind die Bedingungen in der Türkei. Jetzt ist aber so, dass ja auch in Österreich, wo viele Türkischstämmige schon sehr lange in diesem Land leben, man annehmen würde, dass sie sagen, auch die ganzen Einschätzungen, die es hier gibt, und überhaupt den Blick auf Gesellschaft und Politik in einer gewissen Weise annehmen. Und jetzt sagt man, nachdem es 72% für Erdogan waren und ich glaube 54% für die AKP, ist man davon überrascht und sagt, was passiert mit diesen Menschen, dass sie hier Dinge genießen und dann jemanden wählen, der diese Dinge in dem Land, aus dem sie kommen, sagen, unterbindet.
Also wenn man nach der Analyse sucht, glaube ich...
Oder schauen die hier auch nur AKP-Fernsehen?
Also erstens, wir wissen aus Medienkonsumforschung, dass der größte Teil der türkeistämmigen türkische Kanäle anschauen. Und wenn sie ganz normal einfach einen Fernseher aufmachen, bekommen sie diese Kanäle. Das heißt, sie sind auch hier sozusagen von der Propaganda völlig beeinflusst und die Erklärung der Probleme. Man bietet ihnen Erklärungen, Narrative, die Erdogan in einem ganz großen Führerkult darstellen. Und jetzt ganz wichtig, was Sie auch gesagt haben, eine massive Kriminalisierung, Diabolisierung der Opposition. Das wirkt sich natürlich aus und deshalb, glaube ich, müsste man fast die Leute vor diesen türkischen Kanälen schützen.
Aber das ist ja interessant, jetzt wollte ich Sie fragen, Frau Schütz, weil diese Diskussion hatten wir ja schon in einem anderen Zusammenhang, wo es auf EU-Ebene die Diskussion gab, Russia Today zu verbieten, weil dieser Sender sozusagen russische Propaganda verbreitet. Herr Günger hat es gerade angedeutet, man müsste sich fast überlegen, ob er das nicht auch einschränkt, sondern quasi mit ausländischen Sendern hier nicht so einfach. Ne?
Ich glaube, was zu verbieten oder was zu zensieren, ist immer der falsche Weg. Man müsste vielleicht schauen, dass man mehr Medienvielfalt oder mehr Vielfalt bietet, auch für die Opposition. Vielleicht, ich weiß es nicht, kann man versuchen, dass man das fördert, dass man versucht, dass auch Oppositionskanäle, andere Kanäle mit anderen Ansichten stärker verbreitet werden.
Hier bei uns?
Hier bei uns zum Beispiel oder generell. Ich meine, in der Türkei wird man es insofern nicht können, weil das natürlich das Erdogan-Regime unterbinden wird und die AKP unterbinden wird. Das ist, glaube ich, eben dort auch dieser Ausfluss dieses autokratischen Systems. Aber eigentlich sollte man immer für Vielfalt sorgen, die ja die Stütze von einem pluralistischen System ist und nicht anfangen zu zensieren, weil zensieren ist halt immer, was finde ich gut, was finde ich böse, geht das in eine Richtung, die mir genehm ist oder eben auch nicht.
Vielleicht ist jetzt an der Zeit, mit jemandem zu sprechen, der tatsächlich ein türkischstämmiger Österreicher ist. Jetzt haben wir so über Sie geredet, jetzt reden wir dann doch auch mit Ihnen. Herzlich willkommen, Herr Karaduman. Schön, dass Sie da sind. Was hat Sie und Ihre Familie eigentlich nach Österreich geführt?
Mein Vater ist 1970 nach Österreich migriert, direkt, und zwar nach seinem Militärdienst. Kurz zuvor hat er noch geheiratet, ein paar Monate später. Da hat beim Militär damals, die Gastarbeiter, also während er beim Militär war, war das Gastarbeiter, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, verdammt.
Abkommen?
Das Gastarbeiterabkommen. Verwirklicht worden.
Und das hat er dann genutzt?
Und das hat er genutzt. Er wusste davon gar nichts. Sein Kommandant hat ihn dazu quasi informiert, hat gemeint, wie wäre es, wenn du ins Ausland gehst. Und er hat das dann nachher ernst genommen und ist 1970 nach dem Militärdienst, hat er kurz geheiratet und dann ist er nach Österreich direkt.
Sie sind hier zur Schule gegangen, haben Ihr Leben in Österreich verbracht. Wie oft waren Sie in der Türkei?
Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war sehr oft in der Türkei mit meinem Vater, damals mit der Familie. In den klassischen runden T2-VW-Bussen sind wir 2,5 Tage lang gefahren. Heutzutage sind wir in 2 Stunden mit dem Flugzeug dort oder auch mit dem Auto innerhalb von 24 Stunden. Damals jedes Jahr, heutzutage alle 2 Jahre.
jetzt nach einem Erwachsenenleben, das Sie praktisch vollständig in Österreich verbracht haben, und einem Kinder- und Erwachsenenleben, wie wichtig ist in Ihrem Leben die Türkei?
Sehr wichtig. Bezüglich meiner Identität, ich bin Türke, ich bin auch Österreicher. Das mögen sehr viele Österreicher abstreiten, aber ich nehme nicht einen Balken von 100% und sage, teile sie irgendwo in der Mitte und sage 50-50 oder 70-30, das tue ich nicht. Ich bin zu 100% Österreicher ohne eine österreichische Staatsbürgerschaft und ich bin zu 100% ein Türke mit türkischer Staatsbürgerschaft.
Sind Sie hier geboren und haben keine österreichische Staatsbürgerschaft?
Ich bin hier geboren. Ich habe mir darum keine Bemühungen gemacht, weil ich sie nicht gebraucht habe, weil ich sonst irgendwie nicht benachteiligt bin, da ich hier geboren wurde und nicht im Nachhinein nachmigriert bin.
Also auf Ihren sozialen Medienkanälen und auch auf Ihrem Blog kann man sehr deutliche Sympathien erkennen für den türkischen Präsidenten Erdogan. Sie haben an der Wahl teilgenommen?
Ja, ich war wählen. Ich war zweimal wählen, auch bei der Stichwahl. Auch zuvor war ich wählen. Ich habe meine Stimme Erdogan gegeben. Das ist kein Geheimnis bei mir, denke ich mal. Das würde jeder erraten. Es ist mir wichtig, die Wahl war sehr interessant zu beobachten, denn nämlich es war für mich festzustellen, auch in der Feldforschung, dass es nämlich jedem Wähler nicht klar war, sowohl in der Türkei als auch wie im Ausland, den Türken, dass es da dabei um zwei Wahlen geht, und zwar um die Wahlen der Parlamentssitze und auch um den Präsidentenwahl. So, jetzt hat zum Beispiel auch...
Aber sind auch die Stimmenanteile für die AKP in Österreich deutlich höher als in der Türkei sind. Also es ist ungefähr ein ähnliches Verhältnis, sowohl was die Präsidentenwahl als auch was die Parlamentswahl betrifft. Das ist ganz parallel eigentlich.
Wenn man sie aber auf der Person festmachen möchte, die Stimmen, sind es in Österreich 72% für Erdogan und die 25% für Kılıçdaroğlu. Man redet jetzt von einer Stichwahl und sagt, dass es knapp ausgehen könnte, wobei man die Summe aller Stimmen von der Erstwahl genommen hat. Aber bei 72-25, wo es nur um den Präsidenten geht, da ist die Stichwahl im Vorhinein schon klar.
Und bei denen, die in Österreich waren.
Bei denen, die in Österreich waren.
In der Türkei ist der Abstand ja doch deutlich geringer.
Ganz anders, genau. Ich habe mich darauf auf Österreich konzentriert, weil wir ja von den Stimmen...
Genau, und jetzt können viele nicht-türkische Menschen in Österreich können das jetzt irgendwie nur schwer nachvollziehen, dass jemand wie Sie, der sein ganzes Leben hier verbracht hat, der sozusagen alle Annehmlichkeiten einer sozusagen liberalen Demokratie mit großer Medienfreiheit, die Sie ja auch selber als Blogger und als sehr aktiver Social-Media-Teilnehmer nutzen, dann jemanden wählt, der das dann doch ziemlich gut dokumentiert einschränkt. Das können viele nicht verstehen. Haben wir eine falsche Einschätzung von Präsident Erdogan hier?
Nein, also Österreich hat eine falsche Einschätzung von den Türken, die in Österreich leben. Komplett. Und zwar geht es darum, der Türke in Österreich lebend hat durchaus einen Selbstbestimmungswillen. Und diesen Selbstbestimmungswillen verbindet er mit seiner Identität. Er identifiziert sich noch immer mit der Türkei, auch wenn er hier lebt, auch wenn er hier geboren wurde. Seine Eltern kommen von dort und seine Ethnie kommt von dort. Und er möchte dieses Land, von dem er fern ist, wo er mit seiner Identität verkuppelt ist, politisch mitentscheiden und mitgestalten. Und dabei geht es um die Erstarkung der Türkei. Seit 90 Jahren, nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches, seit 90 Jahren wurde die Türkei fremdbestimmt. Nun geht es aber darum, es geht um die Self-Determination, um einen Selbstbestimmungsprozess der Türkei seit Ewigkeiten. Und Erdogan hat das ernst genommen. Und durch Erdogan, er hat versprochen, es geht um die Kernaussage, um die Erstarkung der Türkei. Und zwar am internationalen Parkett als Verhandlungspartner mit allen möglichen anderen starken Partnern, die die Weltwirtschaft ausmachen, die die Militärindustrie ausmachen, da dabei teilzunehmen und dass die Türken da davon profitieren,
zumindest in der Türkei. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, nun ist es so, dass die Türkei irgendwie nicht bedroht ist in ihrer staatlichen Existenz und das Selbstbestimmungsrecht der Völker im staatlichen Rahmen der Türkei ist nicht bedroht, sondern da geht es ja dann eher um so etwas wie ein neo-osmanisches Konzept, zu sagen, wir bestimmen, wir sind auch die bestimmende Kraft in den Ländern, die früher zum Osmanischen Reich gehört haben. Und da wird es möglicherweise ein bisschen problematischer.
Nein, problematischer würde ich nicht sagen. Das Osmanische Reich hat damals die Themen vorgegeben und die Themen ausgemacht Und heute geht es der Türkei auch darum, insbesondere auch der Person Erdogan darum, bei der Erstarkung der Türkei die Themen vorzugeben im internationalen Paket und da dabei bilaterale und multilaterale Verhandlungen einzugehen, wo man auch nicht nur als Nutzdiener dabei mitspielt, sondern Vertragsgrundlagen, Kriterien und Indikatoren vorgeben zu können. Darum geht es.
Aber das ist ja nun ein Problem, das viele hier sehen, dass offensichtlich der türkische Präsident auch den hier lebenden Türken, die in Österreich schon lange leben, die Themen vorgibt. Und das finden dann viele wieder nicht so toll. Ne?
Nein, würde ich nicht sagen, dass er die Themen vorgibt, sondern die Themen, die nicht ernst genommen werden von der österreichischen Politik und von der Regierung, die ihre Aufgaben nicht macht, hat er dann nachher kompensiert und hat die österreichischen Türken dazu aufgerufen, ihre Rechte nachzugehen und das politische Mitbestimmungsrecht einfach auch wahrzunehmen. Es geht ja auch darum, dass Erdogan insgesamt die politische Partizipation anfeuert, auch die politische Partizipation der Austro-Türken für die österreichischen Nationalratswahlen. Ich habe zum Beispiel selbst persönlich 2013...
Bei beiden kann man ja eigentlich nicht wahlberechtigt sein, nicht?
Nein, aber es geht ja darum, dass der Türke mit österreichischer Staatsbürgerschaft an den österreichischen Wahlen teilnimmt. Es geht ja grundsätzlich um die politische Partizipation. Er muss ja nicht in der Türkei bei den Wahlen teilnehmen.
Aber Einfluss darauf, wie sich die Türken bei der österreichischen Nationalratswahl verhalten, möchte man dann vielleicht doch nicht, dass der Präsident eines anderen Landes macht.
Ne? Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden.
Aber für die türkischen Wahlen die türkische Innenpolitik eine große Rolle spielt, kann man nachvollziehen für Menschen, ja, die hier leben, aber keine österreichische, sondern eine türkische Staatsbürgerschaft haben. Mhm. Aber dass dann dieser Einfluss auch ausgeübt wird, wenn es um österreichische Nationalratswahlen geht, nämlich um die Menschen türkischer Herkunft, die eine österreichische Staatsbürgerschaft haben, dort wird sie dann vielleicht eher problematisch.
Das ist aber eine aktive Diaspora-Politik. Also es gab schon in Deutschland, aber auch in Österreich schon ganz klare Empfehlungen und Aussagen Erdogans, der gesagt hat, bitte, also meine Landsleute, wählt bitte nicht die CDU, die SPD, die Grünen, weil sie dies oder jene diskutieren. Das heißt, es gibt eindeutige sozusagen Wahlempfehlungen. Ich möchte nur auf den Punkt hinweisen, also es ist schon ein Problem, wenn man wirklich in einem demokratischen Land aufwächst, also wo man potenziell auch die Möglichkeiten hat, sich anders zu informieren, wo auch natürlich Sie, wie Sie hier bloggen und alles tun, die im Rahmen dieser Pluralität tun können. Und ich halte es dann schon, es ist wirklich auch irritierend für alle, wenn sie dann für ein Land, in das Land, wo sie nicht leben, aber wo andere darunter leiden, wenn sie damit die Meinungsfreiheit der Menschen dort in dem Land massiv einschränken, dass de facto eigentlich ein Großteil der Opposition dekriminalisiert ist und in jeder Hinsicht auch aus vielen Entscheidungsstrukturen herausgeschmissen worden ist. Also mal für ein autokratisches System zu entscheiden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite von einem wirklich liberalen Staat zu profitieren, halte ich wirklich für einen politischen Zynismus. Ich verstehe. Übrigens, das muss man dazu sagen, den ganz normalen Menschen auf der Straße, der nicht politisch ist, aber eine Nähe hat zu AKP. Und zum Beispiel, es gibt auch sozusagen die in der Tat, da würde ich sogar recht geben, die durch dieses neue Selbstwert der Türkei, wir sind wieder wer, dass die dann sowas wie eine Selbstaufwertung empfinden, dass das eine Bindung gibt, das verstehe ich. Das Problem ist nur, dass die Hälfte der Türkei in der Türkei eigentlich de facto stigmatisiert und marginalisiert ist. Insofern, was nützt uns ein Land, das so zutiefst gespalten ist und Erdogan eigentlich mit der Terrorisierung, also die Opposition gleichzusetzen mit Terrorismus gegenwärtig, eine massive Kriminalisierung vornimmt. Und ich bin mir nicht sicher, wenn Sie die Wahl nochmal gewinnen, ob wir das nächste Mal eine Opposition noch haben, wenn das so weitergehen sollte.
Also, Sie wollten, glaube ich, auch noch auf das reagieren, was Herr Karaduman
sagt. Ja, ich finde den Standpunkt sehr interessant, aber es verwundert mich dann ehrlich gesagt schon, weil Sie ja, da möchte ich anschließen, ja alle Möglichkeiten hätten, sich zu informieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie diesmal nicht zumindest sich überlegt haben, ob Sie Erdogan nochmal wählen. Sie müssen ja sehen, allein die wirtschaftlichen Schwierigkeiten dort, allein wirtschaftspolitisch, welche Fehler begangen wurden. Letztes Jahr eine Inflationsrate über 80%, was auch damit zusammenhing, dass Erdogan zwei Zentralbankchefs gefeuert hat, die das mit den althergebrachten, sag mal, orthodoxen Mitteln bekämpfen wollten. Einfach weg, jetzt noch immer bei 40%. Das bedeutet großen Wohlstandsverlust. Oder die Vielzahl politischer Gefangener in der Türkei. Es sitzt dort ein Mann wie Osman Kavala, dem wird vorgeworfen, dass er die Gezi-Proteste unterstützt hat. 2013 war das. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordert die sofortige Freilassung dieses Mannes. Es gibt noch viele Personen wie ihn und das ist ihnen egal. Wie blenden Sie das aus? Das würde mich interessieren. Also diese Schattenseiten, gibt es dabei Ihnen ein Abwägen oder ist für Sie eigentlich alles richtig, was Erdogan macht?
Also Sie haben da jetzt beide unisono gleichzeitig sehr viele Themen angerissen. Ich weiß nicht, worauf ich als erstes antworten soll. Und dabei,
ich glaube, die Kernfrage, die dahinter steckt, ist bei beiden, wie kann man ausblenden die problematischen Seiten, also gerade jetzt, was Sie sagen, Kriminalisierung der Opposition, bürgerliche Freiheiten, Medienfreiheiten, wie kann man das ausblenden und wie kann man während man genießt alle diese Freiheiten hier, zu 100% unterstützt jemanden, der das in dem Land, aus dem er kommt und zu dem er eine enge Beziehung hat, tendenziell eher unterdrückt. Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Ja,
das kann man nicht ausblenden, das blendet man nicht aus. Erdogan-Wähler blenden das auch nicht aus, nehmen die Probleme in dem Land durchaus ernst. Aber es gibt viel wichtigere Probleme und die Ursprünge der Probleme. Und zwar die Türkei lebt in einer geografischen Lage, wo es im Norden, im Süden, im Osten und im Westen nur Bedrohungen gibt. Und im Südosten und insbesondere im Osten, auch jetzt im Norden, Russland-Ukraine-Krieg, Bedrohung, gleichzeitig eine Bedrohung für Europa, Weizenabsicherung, der Terrormiliz PKK ist eine Bedrohung, IS war in Syrien eine sehr große Bedrohung. Es geht nämlich darum, was auch für die EU sehr, sehr wichtig ist, und zwar, Sie kennen die Sicherheitszirkel, es ist Ihnen sicherlich bekannt, der innere Zirkel, der mittlere Zirkel und der äußere Zirkel. Für die EU und für Europa, nicht nur für die EU, für die gesamte Europa ist ihre Sicherheitspolitik extrem wichtig. Zuerst einmal Innereuropa und dann kommt der nächste Zirkel und da nimmt die Türkei in ihrer geografischen Lage teil. Und zur Sicherheitspolitik von Europa gehört insbesondere die gesunde Erstarkung von der Türkei dazu. Das heißt, Österreich und Europa möchte, dass die Türkei gesund, bedrohungsfrei funktioniert. Nur dann kann auch das mit Europa insgesamt im mittleren Zirkel die Sicherheit gewährt werden.
Also Sie sagen, dass Erdogan auch für Europa der bessere und stabilere Partner ist. Auf jeden Fall. Hat das nicht tatsächlich
ein Kılıçdaroğlu, entschuldigen Sie, verzeihen Sie, ein Kılıçdaroğlu könnte zum Beispiel einen Weizendeal mit Russland und Ukraine gleichzeitig nicht ausverhandeln und die Weizenversorgungssicherheit nicht gewährleisten.
Ich glaube, dass Sie da die politische Figur von Erdogan etwas überhöhen.
Habe ich nicht gemacht.
Er betreibt ja auch, weil Sie sagen, es kann nur Erdogan. Warum sollte das Kılıçdaroğlu?
Nein, das könnte auch wer anderer, aber Kılıçdaroğlu könnte es nicht.
Also Sie haben jetzt auch nur sozusagen geopolitische Gründe genannt, um Erdogan zu wählen. Und also offenbar sind dann wirtschaftspolitische oder innenpolitische oder auch demokratiepolitische Gründe für Sie nicht so wichtig. Ich glaube, dass es in vielfacher Hinsicht, was jetzt die Außenpolitik der Türkei anlangt, eigentlich einen Konsens gibt mittlerweile in der Türkei, dass die Türkei in dieser neuen Weltordnung eine möglichst selbstbestimmte Position finden will. Ich glaube, diese Position teilen mittlerweile viele Parteien in der Türkei und das ist sicherlich nicht Erdogan der Einzige, der diese Position vertritt.
Jetzt könnte man ja sagen, Frau Schütz, kann man ja unterschiedlich sehen. Herr Karadumann sitzt anders als Herr Güngör und in der Türkei werden das, sieht man ja, die Menschen auch unterschiedlich sehen. Solange das ein demokratisch einigermaßen korrekter Prozess ist, könnte man ja auch sagen, sollten wir uns vielleicht auch zurückhalten und sagen, es muss in der Türkei der eine oder andere Präsident werden oder die eine oder die andere Partei gewinnen. Vielleicht ist da auch ein Stück Anmaßung unsererseits dabei.
Ich glaub schon, dass Europa die Rolle hat und die auch wahrnehmen sollte, sich politisch zu äußern zur Situation in ihren Nachbarländern. Und was man in der Türkei schon sehr stark sieht, seit 2017 eben das Präsidialsystem eingeführt wurde, dass keine Gewaltentrennung mehr vorhanden ist. Und was ich oder ich glaube auch viele Österreicher oder Europäer beunruhigt, ist, dass die Religion, jetzt ist es gar nicht mehr mal spezifisch, welche Religion, aber dass die Religion in der Türkei doch eine immer stärker werdende Rolle einnimmt, jetzt dieses laizistische Prinzip von Kemal Atatürk eigentlich so nicht mehr existiert. und einfach diese Ideologie so stark Einzug hält. Und ich glaube, das ist etwas, weil Sie vorher von den verschiedenen Sicherheitszirkeln gesprochen haben, das ist was, was Europäer, die eben einen sehr säkulären Ansatz haben, beunruhigt, wenn man eben anfängt, hier nach wieder so stark Religion überhaupt ins Staatswesen mit einzubinden und auf der anderen Seite auch diese Gewaltentrennung aufhebt. Also Europa sollte sich hier schon äußern, und glaube ich, hat das Recht und auch die Pflicht, sich zu äußern.
Seine Präferenzen zu erklären, Herr Günge, ich möchte nur noch an das anschließen, Herr Ulsch, weil natürlich hier im Westen sind wahnsinnig viele kritisch gegenüber Erdogan und auch der AKP-Regierung. Aber die Frage ist ja dann schon umgekehrt, wäre Kılıçdaroğlu automatisch der bessere Partner? Er hat angekündigt, dass der Flüchtlingsdeal mit der EU jedenfalls so quasi neu gemacht werden muss. Es haben schon auch viele europäische Beobachter befürchtet, wenn tatsächlich die Opposition gewinnt und sie ihre Vorstellungen von einer relativ massiven Rückführung syrischer Flüchtlinge umsetzen kann, dass dann auch wieder eine Flüchtlingsbewegung Richtung Europa, so wie 2015, in Gang kommen könnte. Also so sicher ist es ja vielleicht doch nicht, dass Kılıçdaroğlu der bessere Partner für die Europäer wäre, nicht?
Ich glaube, also das ist jetzt aber wirklich eine hypothetische Frage, weil ich nicht glaube, dass Kılıçdaroğlu diese Wahl gewinnen wird. Ich denke mir, dass es sozusagen berechenbarer gewesen wäre. Also es wäre ein paar, also beispielsweise dieser Konflikt, den es gibt zwischen der Türkei und Schweden wegen des NATO-Beitritts Schwedens, ich glaube, das wäre binnen weniger Tage erledigt gewesen. Ich glaube, er hätte auch innenpolitisch Akzente gesetzt, es wären etliche politische Gefangene frei geworden. Aber dann gibt es Punkte, wie gesagt, erstens die außenpolitische Rolle der Türkei. Glaube ich nicht, dass er da einen wesentlich anderen Kurs eingeschlagen hätte als Erdogan, weil ich glaube, dass es da mittlerweile einen Grundkonsens gibt. Was die Frage der Flüchtlinge anlangt, beobachte ich schon seit längerer Zeit, dass sich die Stimmung in der Türkei dreht. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, meiner Ansicht nach, weil wirklich sich eine enorme Zahl von Flüchtlingen aufhält in der Türkei, die, das muss man auch sagen, auch sehr großzügig aufgenommen wurden, aber in einer Situation, in der sich das wirtschaftliche Klima verschlechtert hat, ist das sozusagen innenpolitisch nicht mehr durchzuhalten. Und zwar offensichtlich für keine der Parteien. Also insbesondere Kılıçdaroğlu hat jetzt im Finish vor der Stichwahl sehr harte Töne angerissen in puncto Flüchtlinge und gesagt mehr oder minder, er will alle Flüchtlinge zurückschicken. Ich glaube, dass das, egal wer an der Macht ist, auch Auswirkungen auch auf Europa haben wird.
Vielleicht versuchen wir es einmal ganz persönlich, Herr Günger. Sie wurden ebenfalls in der Türkei geboren, also ebenfalls Sie wurden in der Türkei geboren. Ihre Familie ist nach Deutschland ausgewandert, Sie sind dann nach Österreich. Und seit dem letzten Jahr liegen in der Türkei gegen Sie zwei Haftbefehle wegen Präsidentenbeleidigung vor.
Und was haben Sie angestellt? Wenn ich das alles wüsste, also das ist ja sowas wie ein türkisches Roulette, man weiß es nicht wirklich. Wenn mein Anwalt sozusagen nicht wirklich nachrecherchiert hätte, wüsste ich das gar nicht. Und man wird bewusst auch dort im Dunkeln gelassen. Und dann haben wir zufälligerweise entdeckt, dass es eine gehabt, die sozusagen auf die Beleidigung des Präsidenten hinausläuft. Und unser Präsident in der Türkei ist wirklich sehr schnell beleidigt, sehr empfindlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel,
200.000
sozusagen Anklagen gegen Präsidentenbeleidigung. Das zeigt nur, dass es ein System ist, Menschen einzuschüchtern. Und das wird massiv betrieben. Und wenn man vor dem Hintergrund das überlegt, dass de facto die Rechtsstaatlichkeit völlig ausgeblendet worden ist und dass es wirklich nur noch ein Willkürregime dort ist, dann ist das nicht verwunderlich. Und dann war das andere wegen Terrorismusbeleidigung. Das Interessante war, nachdem das hier in Österreich medial wurde, ist zufälligerweise das Verfahren sozusagen zum Thema Beleidigung Erdogans weggefallen. Und das allein zeigt nur, wie stark politisch motivierte Gründe dort eine Rolle spielen. Mir wäre aber ein anderer Punkt noch wichtig, weil wir eben noch der Frage schuldig geblieben sind. Was sind denn die Gründe, warum die Menschen hier Erdogan wählen? Wir haben ein bisschen Nationalstolz, Selbstaufwertung, Massenmedien gesprochen, aber wenn Sie sich das ein bisschen genauer anschauen, Sie sehen, das hat was mit der ganz klassischen Gastarbeitermigration zu tun. Zu der Zeit, wo die Menschen hier nach Europa kamen, das waren dann Menschen, die für die harte Arbeit gesucht waren, das waren nicht die Bildungseliten, die es sowieso zu wenig gab in der Türkei. Und das ist eine Bevölkerung, die sehr stark eher von dem ländlichen, traditionellen Bereich kommt, insofern deutlich konservativer ist als zum Beispiel die Breite in der Türkei. Punkt 1, wenn Sie nämlich schauen, zum Beispiel wie Kanada, Amerika, England, als sozusagen Italien, Spanien sich anschauen, da hat die Opposition gewonnen. Da merkt man auch, dass dort eher die Bildungseliten hingewandert sind. Das heißt, ein Phänomen ist auch ein Phänomen der typischen Gastarbeitermigration, weil in Gesamteuropa in unterschiedlichem Ausmaße doch stärker Erdogan gewählt worden ist. Nur der letzte Satz noch, warum wir 72% hier haben. Ich habe mir nur die Zahlen angeschaut von der Stadt Yozgat. Man muss wissen, in Österreich haben wir eine starke Netzwerkmigration aus Zentralanatolien. Das ist die Hochburg der AKP. Und siehe an, in Yozgat, wo wir sehr viele Menschen dort aus Yozgat hier haben, dort hat auch die AKP 72%. Also da gibt es schon bestimmte Zusammenhänge, die doch eine Rolle spielen.
Gibt Ihnen das nicht zu denken, dass jemand wie Kenan Güngör, der hier lebt, der so wissenschaftlich publiziert, dann irgendwie auf komischen Wegen irgendwie draufkommt, dass gegen ihn wie gegen 200.000 andere ein Präsidentenbeleidigungsverfahren läuft? Ist das der Staat, in dem Sie gern leben würden?
Weiß ich nicht, keine Ahnung, argumentiere ich nicht. Ich weiß es nicht, ob das so ist oder nicht. Kann aber ich dazu nicht sagen.
Das ist die Frage, ob Sie das einfach ausblenden.
Nicht? Nein, ich blende das nicht aus. Es wird schon.
Es erreicht Sie nur nicht, die Information.
Nein, ich habe
es jetzt erfahren. Es geht mir nicht um eine Person.
Nein, aber es gibt ja kein Einzelfall.
Es geht um diese 200.000 Menschen.
Ich habe es jetzt von ihm erfahren und ich weiß es nicht, was er getan hat, warum die Türkei so darauf reagiert. Es wird schon bestimmte Gesetze geben, nach denen man geht. Es geht aber um die Wahlbeteiligung grundsätzlich, wo ich dann nachher noch einmal zurückkommen werde. Es ist nicht, ich kann mich dem nicht anschließen. Ja, es stimmt schon, dass die Gastarbeiterwelle damals bildungsfern war, aber auch die CHP-Leute waren bildungsfern. Wie sich die Zahl in Österreich bestimmt, hängt nicht von der Bildungsnähe oder Bildungsferne ab, sondern ich würde sagen vielmehr, es geht darum, wieso kommt so eine große Zahl für Erdogan heraus. Sie ist repräsentativ, und zwar zur Provinz, woher die Gastarbeiter kommen, außer Türkei. Und das ist auch meine Analyse. Grundsätzlich geht es darum, auch für die CHP, auch für die AKP, es ist absolut richtig. Das heißt, die Gastarbeiter in Österreich, woher sie aus der Türkei kommen, in dieser Provinz mehrheitlich Erdogan oder Kılıçdaroğlu gewählt wird, genauso verhält sie sich repräsentativ in Österreich. Das heißt, einer aus Yozgat würde mehrheitlich zu 70% in Österreich oder sonst irgendwo oder auch in Kanada,
aber wo wir eigentlich die CHP ist, so, den Erdogan das will. Ist so überraschend und schwer zu verstehen, weil Sie und andere halt schon so lange in diesem Land leben und trotzdem diese starken Loyalitäten haben. Das würde ich gerne, und ich würde gerne, vielleicht haben Sie da auch Datenmaterial dazu, wie ist das eigentlich bei türkischstämmigen, die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen haben mit den politischen Einstellungen? Konservieren die sozusagen ihre Einstellungen ja dann genauso über Generationen hinweg? Oder gibt es da irgendwo einen Punkt, wo dann auch das Leben, das sie hier führen, und das demokratische Umfeld, in dem sie leben, auf sie einwirken?
Na, man kann nicht für alle sprechen. Das ist kein monolithischer Block, die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen. Kenan hat ja zum Beispiel auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Ich habe nicht die österreichische Staatsbürgerschaft.
Sie sind deutsche Staatsbürgerschaft.
Gut, von mir aus die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber er ist ja kein Erdogan-Wähler. Mhm. Und genauso wie er gibt es eine sehr hohe Zahl, die Erdogan eben auch nicht wählen. Also,
na, können sie ja auch nicht, ne? Weil sie haben ja nicht mehr die türkische Staatsbürgerschaft.
Nein, also nicht für ihn sind oder diesen politischen Gedanken nicht weiterführen innerlich. Ja?
Also es gibt schon Umfragen, die wirklich ein bisschen auch Werte, auch sowohl in der Türkei, aber wir haben ja auch Untersuchungen gemacht. Was man merkt ist, es gibt diese sozusagen konservative, autoritäre Vorstellungen, hängen sehr, sehr stark mit dem Bildungs-Background zusammen. Das merken wir sehr, sehr stark. Also je besser die Bildung, das sagt auch übrigens die AKP in der Türkei, das zeigt sich auch in den Daten ein bisschen. Und es gibt schon den Moment, dass, weil Sie haben am Anfang von den Türken gesprochen, vergessen wir bitte nicht, dass 44% der Wahlbevölkerung gar nicht zur Wahl gegangen ist und über deren Einschätzung wissen wir nicht. Entweder interessiert sie das Thema nicht oder sie haben auch eine andere Präferenz, das wissen wir nicht. Wir können aber nur annehmen, dass bei dem Teil derjenigen, die noch die türkische Staatsbürgerschaft haben, der Türkei-Bezug noch stärker dort im Raum ist. Aber detailliert wissen wir es nicht.
Das ist ja einer der interessanten Punkte, darum habe ich auch gefragt vorhin Herrn Karadumann, weil wenn man die ganze Zeit hier lebt und die Staatsbürgerschaft nicht hat, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wollte sich nicht, weil man sie eigentlich, man sagt zwar, man ist hundertprozentig Österreicher und hundertprozentig Türke, will diese neue Staatsbürgerschaft nicht, fühlt sich also immer noch mehr, sagen dem Herkunftsland verbunden. Das ist so eine Entscheidung. Und zweitens, es scheint dann, dass hier Leben, auch jahrzehntelang hier Leben, auch in zweiter, dritter Generation hier Leben, nichts an diesen Grundeinstellungen, die man übernommen hat von den Eltern, die aus einer ganz bestimmten Provinz in der Türkei kamen, sondern quasi, das ist so geblieben. Da hat das Leben in Österreich nichts verändert an den Einstellungen der Menschen, die hierher gekommen sind. Und da ist die Frage, was sagt das über uns?
Und ich glaube, die Frage, die auch ganz spannend wäre, ist, die zweite Generation, die dritte Generation ändert kaum was an den Einstellungen davor. Wenn man es jetzt aus der Perspektive der Integration sieht, ändert sich auch nicht wahnsinnig viel.
Wird zum Teil sogar eher problematisch.
Es wird eher problematischer, sagen glaube ich die Statistiken auch. Zweite und dritte wird dann nochmal problematischer. Liegt das daran, Sie sprechen ja sehr, sehr also perfekt Deutsch eigentlich. Ich habe immer gedacht, das liegt ein bisschen daran, dass man sozusagen...
Soll ich das als Kompliment aufnehmen, als einer in Österreich geborener und aufgewachsener Mensch?
Ja, da würde ich Sie sehr darum bitten, dass Sie es als
dann
Kompliment
nehme ich das aufnehmen. Als Kompliment, als Österreicher.
Aber es gibt, glaube ich, auch viele Kinder in der zweiten Generation, also kenne auch ich persönlich, die hier geboren wurden, so wie Sie auch, aber nicht gut Deutsch sprechen und zum Teil auch nicht in der Lage sind, zum Beispiel dann in der Volksschule, in der ersten Klasse dem Unterricht zu folgen. Und die Frage wäre eigentlich, wieso passiert das? Also bei Ihnen ganz offensichtlich nicht. Aber wieso passiert das, dass meine Kinder, die hier geboren werden, es dann auch nicht so, also Deutsch nicht so gut können, dass sie zum Beispiel dann in der Volksschule dem Unterricht folgen können? Weil damit verbaue ich Ihnen ja eigentlich eine Bildungskarriere, ist jetzt übertrieben, aber ich verbaue dann ja den Eintritt ins Berufsleben. Als Eltern denke ich mir, ich will für mein Kind irgendwie, die das so gut wie es irgendwie geht, hinbekommen.
Es geht ja um Einstellungsfragen. Wir haben gerade darüber geredet, dass sich Einstellungen offensichtlich auch über lange Dauer des Aufenthalts in einem anderen Land mit anderer Kultur, auch mit anderen Möglichkeiten, muss man dazu sagen, nicht sehr ändern. Andere Wertvorstellungen stellen Beobachter allerdings nicht nur bei den türkischstämmigen fest, sondern überhaupt beim Migranten. Und wir haben es gerade erwähnt, auch in der zweiten, dritten Generation. Und deswegen schlage ich vor, dass wir uns einen Beitrag dazu ansehen.
Gleichgeschaltete Medien, eingesperrte Kritiker, schwerste wirtschaftliche Verwerfungen und eine Inflation von 43,6%. Im 10. Jahr der Präsidentschaft von Recep Tayyip Erdogan ist die Lage angespannt. Die in Österreich lebenden Türken hielten dem Autokraten aber trotz aller Missstände die Treue. Mit 72% zählt die Zustimmung zu Erdogan hierzulande zu den höchsten in der gesamten EU. Das zeigt auch eine aktuelle Kiras-Studie unter Wiener Muslimen. 38% gaben an, dass das religiöse Recht wichtiger sei als die staatlichen Gesetze. Rund ein Drittel äußerte sich positiv über die Muslimbruderschaft. Und vor allem die zweite Generation poche besonders stark auf die Einhaltung der islamischen Lehre und empfindet etwa eine Zeichnung Allahs oder Mohammeds als Beleidigung. Hat die Politik bei der Integration versagt?
Jetzt kommt die Frage noch einmal und das würde ich ganz konkret an Sie formulieren, Herr Günger. Warum fühlen sich Menschen, die hier geboren und ihr ganzes Leben hier verbracht haben, nicht zu Hause?
Zwei Punkte. Erstmal zu den Wertefragen, weil die Frage der Weltanschauung und der Wert ist eine andere wie die der Zugehörigkeit. Das sind zwei verschiedene Fragen.
Weil also, nicht ganz voneinander.
Ja, nicht ganz, aber vielleicht mal, damit man die Überschneidungen sieht. Also, was wir schon beobachten ist, wir haben nicht nur das Thema einer islamistischen Regierung, das war sie mal. Sie ist in den letzten 10, 8 Jahren vor allem insbesondere ultranationalistisch geworden. Und das heißt, dass man die klassische religiöse Bevölkerung auch jetzt mit einem sozusagen eine Synthese mit dem Ultranationalismus betrieben hat, die weit sogar ins Rechtsextreme hineingeht. Und das macht mir viel mehr Sorgen in der Türkei, aber das hat auch seine Auswirkungen auch auf die Gesellschaft hier über diese sozusagen 1:1 Propaganda, die wir über die türkischen Kanäle bekommen. Das ist das eine. Im Bereich der Zugehörigkeit müssen wir aber schon zwei Sachen erkennen. Es stimmt schon, es ist kein Entweder-Oder. Also es gibt die Umfragen zeigen, die Leute sind deutlich mehr, so ungefähr zu 80% Türkei, fühlen sich zur Türkei zugehörig, aber auch zu 60%, 50% zu Österreich. Also es gibt schon diese Mischung. Aber wir, finde ich, machen es auch Erdogan zu leicht. Bei aller Kritik, die jetzt formuliert ist, muss man auch sagen, warum? Wir müssen uns doch die Frage stellen, wie kann es denn passieren, dass Menschen der zweiten und dritten Generation, die hier in die Schule gekommen sind, die hier in unseren Institutionen sind, dass wir denen zum Beispiel, wenn es um demokratiepolitische Bildung geht, nicht das geben konnten, was wir eigentlich hätten geben müssen. Wie kann es sein, dass wir eigentlich, und das ist jetzt wichtig, dass wir doch die Menschen, die hier aufwachsen, in zweiter und dritter Generation das Gefühl haben, sie sind die Stiefkinder dieser Gesellschaft. Das, dieses Gefühl ist über diese politische, mediale Wahrnehmung schon ein Punkt. Das führt sozusagen zu Verfremdungseffekten, insbesondere von Kindern, die zum Beispiel im Kindergarten gar nicht merken, dass sie Ausländer sind, aber, was sie auch nicht sind, aber dann in der Adoleszenz auf einmal spielen, ich bin doch irgendwie anders. Da machen wir es auch Erdogan sehr leicht und all diesen Autokraten, weil sie diesen Menschen dieses Anerkennungs- und dieses Selbstwertgefühl geben, zu sagen, egal wo du bist, egal wo ihr seid, in welcher Generation, ich bin immer für euch da. Was sagen wir in Österreich? Ihr lebt hier, aber eigentlich wollten wir euch zum Teil nicht. Dass die Community selber auch dazu einen Beitrag mit geleistet hat, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, solange wir kein inklusives Wir haben und sondern so tun, als wären das irgendwie so ein bisschen noch so Aliens in der Gesellschaft, solange werden wir es auch sozusagen
das nicht schaffen. Ist das das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, die türkischstämmigen sind hier, egal ob sie jetzt österreichische Staatsbürger geworden sind oder so wie sie nicht geworden sind, fühlen sich hier nicht voll angekommen, Bürger zweiter Klasse, woher kommt das? Warum ist das so?
Wenn Sie erlauben, antworte ich einen Satz später darauf. Und zwar möchte ich einmal klarstellen, dass die Gleichschaltung der Medien absolut einmal faktisch unrichtig ist. Was man ja in Ihrem kleinen Video ja auch zuerst gesehen hat, man hat Cumhuriyet gesehen und Erdogan hat verloren, stand da drinnen. Und das ist kein Erdogan-Medium, was ja tatsächlich beweist, dass die Medien nicht gleichgeschalten sind. Stimmt,
wir haben noch tapfere 5%, deswegen ist das noch keine ganze
Gleichschaltung. Dann gibt es auch die Sender, die TV-Sender, Halk TV, BBC, CNN, Türk, das gibt es alles zum Konsumieren, wo Sie aber so gesprochen hätten, wie wenn nur AKP
Wir waren aber schon wieder in Österreich. Also nämlich wirklich jetzt bei der Situation
hier. Ich habe aber nicht die Möglichkeiten auf all diese
Möglichkeiten haben wir alle Angaben, nicht. Das ist das Wesen der Diskussion. Man kann nicht jeden Satz.
Also bitte, okay.
Die Frage war, wir waren jetzt dabei, warum fühlen sich so viele nicht angekommen? Sie sagen ja auch, es sind viele oder zu viele der türkischstämmigen Österreicher, egal ob sie die Staatsbürgerschaft angenommen haben oder so wie sie nicht angenommen haben, fühlen sich hier trotzdem nicht angekommen, nicht zu Hause, Bürger zweiter Klasse. Warum?
Ja, ganz klar. Und das betrifft nicht nur Erdogan-Wähler oder die den Gedanken von Erdogan mitführen, sondern sowohl kurdische, auch alevitische, auch sunnitische, auch türkische, einfach jeden Gastarbeiter, der zugekommen ist. Das betrifft auch den Balkan. Der fühlt sich, also auch die ex-jugoslawischen Migranten fühlen sich genauso nicht angekommen hier. Es hat nämlich mit der ablehnenden Haltung, wir haben schon darüber gesprochen vor ein paar Jahren, es hat mit der ablehnenden Haltung in Österreich zu tun und in Europa zu tun. Wenn die Kultur nicht angenommen wird, wenn man sagt, du bist zwar ein Türke, aber du darfst den Islam nicht mitnehmen. Du bist zwar ein Türke, aber du darfst deine Muttersprache nicht weiterentwickeln und in den Pausenhöfen nicht türkisch sprechen. Wenn die Lehrerin und der Lehrer sagt, du bist türkischstämmig, du solltest eher nicht studieren. Ja? Das wird immer wieder, ich kann Ihnen Beispiele bringen von Schülerinnen und Schülern, Esra Özmen zum Beispiel, ja? Um einen Namen zu nennen, sie tragt das immer wieder vor, Esra, die Rapperin, der wurde gesagt, nein, du solltest lieber nicht studieren. Ja, man hat ihr die Bildung mehr oder weniger informell in einem Gespräch mit Lehrer quasi abgesprochen. Das macht man massenweise. Und danach ist eben diese türkische, kurdische, sunnitische, alevitische, jugoslawische, ex-jugoslawische Schüler dementsprechend nicht voll entwickelt
also und lässt sich tatsächlich und, sagen, dass
und der lehnt Grund sogar Beispiel, die Sprache ab
warum,
in dem Land,
warum wo viele es junge Mädchen aus türkischstämmigen Familien keine weitergehende Bildung haben, liegt daran, dass die österreichischen Schulen ihnen sagen, ihr dürft nicht Weiterbildung haben und liegt nicht daran, dass in diesen Familien gesagt wird, du als junges Mädchen sollst keine Bildung haben.
Also in den Familien wird gedrängt auf Bildung, weil man ganz genau weiß, nur mit der Bildung kommt man voran. Ja, es gibt natürlich auch konservative Familien.
Ist das so? Also, haben wir es einfach falsch gemacht?
Genau, ich glaube, das ist ein Punkt, den man jetzt schon einmal kritisch hinterfragen kann. Wenn wir jetzt Wien nehmen, dann haben wir 40% der Kinder in Wien kommen in die erste Klasse und sind nicht in der Lage, dem Unterricht zu folgen. Also 60% haben Deutsch nicht als Muttersprache, aber das geht ja noch. Aber 40% können dem Unterricht nicht folgen. Das sind auch und sehr viele Kinder, die hier geboren wurden. Und da erlaube ich mir schon, und wirklich sehr höflich an Sie auch die Frage zu stellen, ist es nicht schon auch die Aufgabe der Eltern, durch den Besuch eines Kindergartens, durch Versuche, einfach dem eigenen Kind die deutsche Sprache beizubringen, weil das einfach der Einstieg in eine Schulkarriere ist, die dann erfolgsversprechend sein kann. Und ist das nicht auch ein bisschen schon noch eine Bringschuld von denen, die da sind, dass ich meinem Kind diese Möglichkeit gebe?
Also ich würde sehr stark dafür plädieren, es ist kein Entweder-Oder. Also jede Form an Österreich das abzuputzen, wäre einfach zu einfach und zu simpel. Was nicht heißt, dass wir durchaus über die Missstände, die sozusagen auch in Österreich fabriziert werden, nicht denken. Genauso gut dürfen wir die Missstände auch in der türkeistämmigen Community nicht unter den Teppich kehren. Und ich glaube, wir müssen das gesamte Bild sehen. Und wir haben in der Tat das Phänomen, und da würden Sie die deutsche Sprache ansprechen, das ist jetzt ein Teilgebiet, es ist auch ein Phänomen der Kettenmigration.
Das ist vielleicht für mich nur so dass einfach einem Kind die Möglichkeit gibt, sozusagen in der Schule weiterzukommen. Wenn ich nichts verstehe, dann kann ich ja nicht weiterkommen.
Nein, das verstehe ich. Und das Wichtige ist, wir haben ein Phänomen der Kettenmigration. Der Heiratsmigration. Das heißt, auch wenn in der zweiten, dritten Generation, wenn man heiratet zum Teil hier, aber sehr oft auch in der Türkei, das führt dazu, wenn eine Person, egal, meistens sind es die Frauen, aber auch Männer zum Teil, wenn sie kommen, wird die Familiensprache nur türkisch. Und das Witzige ist, dass sie dann natürlich in der Familie türkisch sprechen. Und wenn sie in den Kindergarten gehen, ist das meistens so, dass sie dann, wenn sie dann gut im gemischten Kindergarten sind, und das weiß man immer, also wenn die Kinder zu Hause auch nur Türkisch sprechen, wenn sie 2 bis 3 Jahre in den Kindergarten gehen, haben sie keine Probleme. Im Gegenteil, ich hatte bei meinen Kindern das Problem und ich habe mit ihnen nur Türkisch gesprochen, dass sie im Kindergarten eigentlich sofort auf Deutsch umgeswitcht sind und wir arbeiten bis heute noch, dass sie das Türkisch nicht verlernen. Unser Problem ist aber, dass sie sehr oft zu spät in den Kindergarten kommen. Also, dass sie zu Hause Türkisch sprechen, ist völlig
klar. Aber das verhindert nicht der österreichische Staat.
Nein. Aber das Wichtige wäre sozusagen, und da darf es ja nicht, wichtig ist, dass wirklich im Kindergarten das besser funktionieren muss. Und vielleicht muss man über sozusagen vielleicht 3 Jahre Kindergarten sprechen, weil das kann man dort kompensieren. Weil Familien sind jetzt keine, man soll mit den Kindern in der Sprache sprechen, wo man emotional am nächsten ist.
Also die aber das ist eine andere Frage. Wir wissen ja wissenschaftlich, also ich unterstütze dich nur dabei, also wissenschaftlich die Muttersprache zu stärken, hilft da dabei, eine Fremdsprache besser zu lernen. Das wissen wir.
Hauptsache,
das
Sie können so, dass Sie dem Unterricht folgen können, wenn Sie in die erste Klasse
aber
kommen.
Aber das hat doch damit etwas zu tun, das Kind ist einfach, schauen Sie, nach meinem Empfinden ist es, ich war nicht in einem Kindergarten und ich habe Deutsch erst ab 7 begonnen zu lernen. Ich habe Deutsch nicht im Kindergarten gelernt. Für mich ist es so, dass die Kinder, dass die türkischen Kinder, die sich schwer tun in der Schule, sich hilflos fühlen und ausgegrenzt fühlen. Deswegen lehnen sie das ab, einfach emotional. Es ist nicht erwachsen. Das Kind ist, nur um es fertig auszuführen. Das Kind ist nicht erwachsen genug, um vernünftige Entscheidungen zu tragen. Das Kind kommt in die Schule und bei einer kleinen persönlichen Befindlichkeit oder bei einer kleinen Ausgrenzung, wo auch immer, resigniert es.
Also ich warne davor, dass man in solche Opferdiskurse geht, dass man sozusagen einen Teil der Bevölkerung in diese Opferrolle drängt. Ich würde eigentlich auch gerne auseinanderhalten, die Wahl, an der türkische Staatsbürger teilgenommen haben, mit einer Integrationsdebatte, weil ich finde, okay, wer sich entschieden hat für die türkische Staatsbürgerschaft, also sie beizubehalten, ist ja per se, hat er jetzt kein Bekenntnis zur Integration abgelegt. Und was jetzt die Integration anlangt, ist für mich, wenn ich das nur sagen darf, ganz klar, dass es da Versäumnisse auf beiden Seiten gibt. Also einerseits mangelnde Integrationsbereitschaft und andererseits natürlich auch so eine permanente Problematisierung und zu wenig, man sieht zu wenig vielleicht auch die Chancen, die eine gelungene Integration mit sich brächte.
Darf ich einen Halbsatz, um das zu unterstreichen, weil das wäre mir wichtig. Also wir haben Diskriminierung und wir haben auch das Phänomen, dass wirklich, wenn man über Türkeistämmige redet, ist das permanent eher problemzentriert. Mhm. Und da kann man durchaus kritisch fragen, auch hat man eventuell einen Beitrag geleistet, weil das ist ja nicht genetisch, wo die Österreicher nur so denken. Da gibt es Wechselverhältnisse. Vergessen wir aber nicht, weil Sie gesagt haben, alle sind gleich betroffen. Nein, das sind sie wiederum nicht. Mhm. Wir kennen genug Migranten. Ich selber bin jemand, der wirklich froh war. Also ich habe in Deutschland erst Freiheit erlebt. Mhm. Ich habe zum Beispiel dort erlebt, ich kann über Religion sprechen, ohne sozusagen eins auf den Kopf zu bekommen. Für mich war das Durchatmen ganz wichtig, sehr schon früh. Für alle Kurden, für viele Oppositionelle in der Türkei, die hier sind, sagen sie, ich kann hier endlich sagen und werde dessen nicht bezichtigt. Also bitte tun wir nicht so. Es gibt Ähnlichkeiten, aber innerhalb der Türkei-Stämmigen haben wir unterschiedliche Gruppen, die auch diese Freiheit hier sehr zu schätzen wissen. Und auch ein Großteil der Türkei-Stämmigen sind übrigens auch sehr, fühlen sich wohl hier. Es gibt sozusagen nur, glaube ich, dieses Zugehörigkeitsthema ist ein anderes. Also wir haben nicht das negative Abbild, dass wir nur diskriminiert werden.
Aber in diesen Studien kommt immer wieder raus, dass es um Wertefragen geht. Und die Frage ist jetzt natürlich, welchen Einfluss hat Religion und hat der Islam, wenn man so will, in dem Fall, welchen Einfluss haben so religiöse Prägungen, religiöse Zugehörigkeiten auf diese Werte- und Zugehörigkeitsfragen?
Also wir haben eine größere Untersuchung gemacht, wo wir uns wirklich gesagt haben, woher kommen abwertende Einstellungen? Und da muss man sagen, die Religion an sich spielt eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Es gab nämlich viel wichtiger war zum Beispiel die Erziehung, die liberale oder autoritäre Erziehung in der Familie. Also wenn ich mit nur Geboten und Verboten, Restriktionen arbeite, wo so ich sage, du hast zu schweigen, du hast dich unterzuordnen, das nehmen diese Kinder in ihrer Sozialisation mit, eben wie auch die Gewalt. Was wir jetzt haben, das ist die Familie, dann sind es die Freundeskreise, die eine Rolle spielen. Und was wir wirklich sehr haben, wir haben diesen importierten Nationalismus aus der Türkei, der sogar bis in den Rechtsextremismus hineinreicht. Und das macht mir, das waren ja die eigenen Favoriten, die uns das gezeigt haben, dass wir dadurch eine entzündungsfähige Konstellation haben. Und wir haben das Problem, dass die Polarisierung in der Türkei sich leider eins zu eins hier widerspiegelt. Nämlich wir reden zwar immer jetzt zwischen Österreich und Türkeistämmigen, wir übersehen aber, dass die wirklichen Polarisierungslinien innerhalb der Türkeistämmigen liegen. Und ich hätte gehofft, dass wir in Europa vielleicht dort einen Schritt besser und weiter vorankommen. Und daran muss man arbeiten.
Jetzt wäre ja so ein Ereignis, um zu unserem zweiten Sendungsthema noch zu kommen, obwohl wir schon relativ weit in der Zeit sind, dass eigentlich die Migranten und die Aufnahmegesellschaft hätte näher zueinander bringen können, war die Corona-Krise, weil das Virus hat ja, wenn man so will, an sich alle gleich betroffen, egal welche Staatsbürgerschaft man hat oder wo man sich zugehörig findet. Stattdessen hat man den Eindruck, dass auch da die Trennung eher tiefer geworden ist, als dass die Unterschiede überwunden haben wurden. Es heißt, dass die Maßnahmen überdurchschnittlich in migrantischen Communities ignoriert wurden. Die Frage ist, hat man es nicht verstanden? Was ein Sprachproblem? Es sind überdurchschnittlich viele aus diesen Communities in den Intensivstationen gelandet. Das heißt, es hat das Virus tatsächlich dann auch noch einmal die migrantischen Communities deutlich stärker betroffen. Wenn es also nicht an der Türkenfeindlichkeit des Virus lag, die es nicht gibt, weil das Virus ist amoralisch, woran lag es dann?
Also es gab da so ambivalente Ergebnisse. In der ersten Phase fand ich irgendwas ganz Interessantes. Es gab sowas wie der Virus, man konnte nicht abschätzen, was der für Folgekonsequenzen hat. Das hat dazu geführt, wo ich gemerkt habe, auch die Türkei-Stämmigen hier haben ganz massiv angefangen, österreichische Medien zu lesen. Man hat von hier Tipps in die Türkei geschickt, was man gelesen hat, um in der Sortierung dessen, was da eine Rolle spielt, ein Bild zu machen. Also da glaube ich, gab es sowas wie, wir alle waren betroffen davon. Das war sozusagen spürbar, auch in der türkeistämmigen Community. Das habe ich sozusagen gemerkt. Endlich haben wir diese verschiedenen Räume mal ein bisschen aufgebrochen. Leider hat es dafür den Virus gebraucht. Was natürlich schon der Fall ist, und da gibt es jetzt mittlerweile wirklich gute Untersuchungen, dass einfach jetzt der Migrationshintergrund der Türkeistämmige nur ein Faktor ist, weil es hat sich meistens kumuliert mit dem Bildungsbackground, mit der Sprache und auch den Arbeitsfeldern, die sie arbeiten. Also wenn sie in Arbeitsfeldern arbeiten, wo sie mit sehr vielen Kommunikationen sein müssen, wenn ihnen die Sprache zum Teil nicht hinreichend gegeben ist, und wir müssen doch wohl alle akzeptieren.
Haben Sie auch?
Nur ein Satz noch. Es war für uns alle irgendwann noch unübersichtlich, weil die Ergebnisse jedes Mal, also wir sind alle Virologen geworden, und die Ergebnisse waren so komplex, so widersprüchlich, dass man auch irgendwann auch die Orientierung verliert.
Aber es war doch in erster Linie, glaube ich, also das hat man auch in den Untersuchungen über die Österreicher, also dann quasi über die, wenn man so will, über die autochthone Bevölkerung herausgefunden, ein Vertrauensproblem. Ist es so, dass Teile der migrantischen Communities das Vertrauen in die Regierung schon so quasi verloren hatten, als die Maßnahmen dann kamen?
Nein, ich glaube, da gibt es keinen Unterschied zwischen den Migranten und den Einheimischen. Es sind alle gleich betroffen. Also ich glaube, der Österreicher klagt genauso über die Maßnahmen als wie der Türke, der in Österreich lebt. Weil es nämlich, wie Sie auch gesagt haben, da ja der Virus amoralisch ist, also verhalten sich auch die Menschen, die in dieser Geografie leben, die von dieser Regierungsmaßnahme betroffen sind, gleich.
Also, es könnte nur unterschiedliche Vertrauenszugänge geben, nicht? Man hat ja dann herausgefunden, dass in den nordischen Staaten die Maßnahmen geringer ausfallen mussten und trotzdem besser befolgt wurden, weil es dort ein ganz anderes Vertrauen der Bürger in ihre Regierungen gibt als bei uns. Und diesen Unterschied könnte es ja geben.
Also der Türke lebend in Österreich oder in Deutschland vergleicht das mit der Türkei, mit den Maßnahmen in der Türkei. Und die Maßnahmen in der Türkei waren viel strikter und viel strenger. Da war er schon froh, dass er mit den Maßnahmen in Österreich quasi nur zu tun hatte.
Also war man eher sagen. Würden Sie jetzt sagen, weil es eine größere Diskussion, der Bundeskanzler hat eine Aufarbeitungskommission ins Leben gerufen, bei der Regierungsbildung in Niederösterreich war einer der Bedingungen, dass es diesen Corona-Versöhnungsfonds gibt. Es gibt die Forderung nach Untersuchungsausschüssen. Wie sehen Sie das?
Also ich betrachte das... Soll ich Ihnen sagen, also ich habe sehr viel darüber gelesen, aber ich verstehe noch immer nicht, was diese Versöhnung genau quasi bewirken soll oder bewirken kann oder was man sich davon erwartet, was das bewirken soll. Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Österreicher, der von den Maßnahmen betroffen wurde und nur Nachteile hatte, ob er den Arbeitsplatz jetzt verloren hat oder finanzielle Nachteile oder gesundheitliche Nachteile, das will er wieder zurückhaben. Das will er wieder kompensiert haben. Die Frage ist, wie kann die Regierung das quasi bewerkstelligen? Und alleine interessant ist da dabei, und zwar die Argumente von Kickl, und zwar die Argumente von der FPÖ. Ich als Türke, Muslim, lebend in Österreich, kann überhaupt kein Befürworter von der FPÖ sein. Taktisch schon mal gar nicht, strategisch schon mal überhaupt nicht, ideologisch schon gar nicht.
Doch, ideologisch sind Sie sehr, sehr
nein, nah. Nein, das ist Ihre Behauptung, das ist Ihre Behauptung, die nicht stimmt einfach. Wo Sie doch gerne also, alle Türken lebend in Österreich.
Nein, nein, ich rede von den Nationalismus, der Hang zum Autoritarismus, da gibt es schon vieles, ja, glaube ich.
Schauen Sie, also der Nationalismus in der Türkei und der Nationalismus in Europa sind ganz zwei verschiedene Sachen. Alleine der Entstehungsprozess schon einmal ganz anders. Okay. Der Nationalismus in der Türkei, der zieht sich über alle Parteien. Auch, es gibt auch einen kurdischen Nationalismus und es gibt
Aber wir waren eigentlich schon wieder in Österreich. Sie wollten was zum Herrn Kickl.
Ja, es gab ja einen Einwand, wo ich ja mich dazu bemüßigt gefühlt habe, antworten zu müssen. Wo sind wir stehen geblieben?
Sie haben auf Herrn Kickl referiert gerade.
Ja, genau. Also,
den Sie an sich nicht so schätzen,
politisch. Gar nicht. Also ideologisch und befürworte ich ihn gar nicht. Und ich würde auch ihn nicht wählen, wenn ich österreichischer Staatsbürger wäre. Aber er hat punkto in dem, wie er die Regierung dazu fordert, die Maßnahmen zu setzen, um das wieder gut zu machen, die richtigeren Worte getroffen, meiner Ansicht nach.
Okay. Das heißt, also, Entschädigung?
Ja, absolut. Und schauen Sie, es ist ja auch so, es gibt noch Impfdosen, die noch überhaupt nicht bezahlt sind. Österreich muss mit den Steuergeldern diese Impfdosen nochmal bezahlen. Und es gibt noch welche Impfdosen, die bestellten, die noch gar nicht da sind. Die werden geliefert werden. Die muss man auch noch mit den Steuergeldern bezahlen. Der Österreicher fragt sich, wieso muss ich das bezahlen?
Das ist ein Vertrag, der besteht. Sie können ja Verträge nicht...
Und dann ist es auch noch zusätzlich so, dass die Verluste kompensiert werden müssen finanziell. Also sehr viele Österreicher haben ihren Arbeitsplatz verloren, mussten ihre Startups mussten schließen. Kleinstunternehmer können ihr Personal nicht bezahlen. Also sie können die Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlen. Das alles muss nämlich noch
kompensiert werden. Sie sagen, in dem Fall hat Kickl recht.
Also, Österreich hat ausgegeben 47,7 Milliarden. Enorm. Der Rechnungshof kritisiert das zum Teil auch, weil dieses Geld mit beiden Händen, ohne auf die Treffsicherheit zu achten, beim Fenster hinausgeschmissen wurde zum Teil.
Zum Beispiel 5 Milliarden Euro für Tests.
Ja. 5 Milliarden für Tests, das kann man noch dazu rechnen. Es sind Unternehmen, weil Sie Start-up-Unternehmen erwähnt haben, sind großzügig unterstützt worden. Es ist Kurzarbeit unterstützt worden. Also es stimmt ganz einfach nicht, dass jetzt großartig Wiedergutmachung geleistet wird. Der Staat hat die Bürger hier durchgefüttert, ich würde sogar sagen überfordert, auch im internationalen, also überfordert in dem Sinn, dass sie überfordert glaube ich nicht. Ja.
Überfordert
wir haben ein Vielfaches dessen ausgegeben, was vergleichbare Länder ausgegeben haben. Ich meine, das sieht man jetzt leider auch im Verschuldungsgrad. Und dass man jetzt anfängt, dann darüber zu klagen, nein, es muss jetzt auch nochmal eine Wiedergutmachung dieser Aktionen geben und dann noch einmal drauf lernen, ein paar Millionen, das halte ich ehrlich gesagt für absurd.
Aber was möglicherweise weniger absurd ist das, was auch angesprochen wurde, nämlich, dass die ganzen Fragen, wie sind eigentlich diese ganzen Vereinbarungen mit den Impfstoffherstellern, die Lieferbedingungen, die Zahlungsbedingungen tatsächlich zustande gekommen? Es gibt jetzt einen neuen Fall, wo man sieht, dass die Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Pfizer Aushandlungen getroffen hat, irgendwie an den anderen Institutionen vorbei, über WhatsApp, so über den kleinen Dienstweg. Das ist vielleicht schon günstig, wenn man das aufklärt, oder?
Ich glaube, es ist ein Aspekt, dass man sagt, das muss viel transparenter sein und das müsste auch lückenlos aufgeklärt werden, was da passiert ist. Was man, glaube ich, auch nicht ganz vergessen darf. Also wir können uns jetzt alle noch daran erinnern, alle wollten so viel Impfstoff wie möglich haben. Erinnern Sie sich noch an die Impfvordränger, die dann von der Staatsanwaltschaft verfolgt wurden. Ja, also man hat gesagt, so schnell wie möglich, so viel Impfstoff wie irgendwie geht, alles ist uns egal. Also diese Mentalität gab es damals schon und im Nachhinein sagt man natürlich, nein, das war nicht vernünftig. Also wenn Sie dann ein Vergabeverfahren dort abgeführt hätten, dann wäre der Impfstoff halt nicht da gewesen. Das wollte man damals eben doch ganz, ganz dringend haben. Und das war auch die Stimmung damals in der Bevölkerung. Aber ich glaube, es zeigt auf der einen Seite, dass eben in der EU hier nicht sehr transparent gehandelt wurde und auch die Ressourcen, glaube ich, nicht effizient eingesetzt wurde. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kann man aus der Diskussion eines mitnehmen, dass man wirklich mit der Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte von Menschen, mit der Einschränkung der körperlichen Integrität von Menschen, weil nichts anderes ist ja eine Impfung, die ich nehmen muss, sehr viel sorgsamer umgehen sollte und diese Interessensabwägung sehr viel besser argumentieren sollte, wenn es nochmal in so eine Situation kommt.
Also es passiert ist. Das ist Konsens zum Schluss. Das ist auch gut, dass es diesen Konsens gibt, denn wir sind am Ende unserer Zeit. Frau Schütz, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Kommenden Sonntag gibt es kein Links-Rechts-Mitte, da ist Pfingstsonntag. Am 4. Juni begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Klaus Strunz. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.